Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Du hast keine Chance, aber nutze sie. Herbert Achternbusch hat diesen Spruch geprägt, diesen und viele andere. Heute müssen wir uns von ihm verabschieden. Denn der Filmemacher und Schriftsteller, Sie haben das in den Nachrichten gehört, der Mann, der an seiner Heimat Bayern selten etwas Gutes ließ, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.
Und an das Auswandern denken Sie nicht.
Diese Gegend hat mich kaputt gemacht. Und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt.
Gleich hier bei Fazit der Dokumentarfilmer Andi Niesner über Herbert Achternbusch. Er war Aufnahmeleiter bei seinen Filmen und drehte selbst einen Film über ihn. Antisemitismusvorwürfe gegen die Dokumentarleitung, auch das wird uns in dieser Fazitausgabe beschäftigen, sowie das Zentrum für politische Schönheit mal wieder, in dessen Räumlichkeiten es heute Durchsuchungen gab. Und Gregor Gysi über die Corona-Politik. Eine Impfpflicht löst nicht das Problem des Aneinander-Vorbeiredens, sagt er. Das ganze Interview hier bei Fazit. Subversiv, skurril waren seine Filme Andechsergefühl, Servus Bayern oder Das Gespenst, aber auch die Bücher und die Theaterstücke von Herbert Achternbusch. Diesem Mann, der, solange er lebte, schimpfte auf seine bayerische Heimat, aber auch nicht loskam von ihr. Achternbusch gehörte wie Werner Herzog oder Volker Schlöndorff zu den bedeutenden Autoren des neuen deutschen Films, löste in den 80er Jahren auch mal so einen richtigen Skandal aus, als in seinem Film Das Gespenst Jesus vom Kreuz stieg und mit einer Ordensfrau schlief. Mit Sepp Birbichler verband ihn eine enge Freundschaft. Zweimal bekam er den Mülheimer Dramatikerpreis. Nun ist Herbert Achternbusch gestorben und Andi Niesner ist am Telefon. Er hat mit ihm gedreht und einen Film über ihn gemacht. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Niesner, können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Herbert Achternbusch erinnern?
Ja, das war 1996. Eine befreundete Produktionsleiterin meinte, sie sucht noch ein Teammitglied für den neuesten Film von ihm. Und da habe ich gesagt, oh, das würde mich sehr interessieren. Und dann war ich, und sein Produktionsbüro war auch immer seine Wohnung. Da musste ich also in seine Wohnung kommen zu einem Gespräch. Und nach 3-4 Minuten meinte er, ja, ich freue mich, dass du dabei bist.
Okay, das ging
und
also
ich war natürlich
informell.
Sehr aufgeregt, kannte ihn nicht persönlich und war dann ja sehr froh, da aufgenommen worden zu sein.
Wie sah es denn aus in der Wohnung?
Die Wohnung, das war noch die alte Wohnung. Mittlerweile wohnte er woanders dann. Aber das war ein Haus wirklich aus dem 13. Jahrhundert, direkt hinterm Ludwig Beck, direkt in der Altstadt. Und das waren richtig alte Dielenböden und die Wohnung war nicht renoviert, aber es war alles bemalt. Also es waren die Wände bemalt, es waren die Decken bemalt, es war der alte Holzboden bemalt.
Von ihm bemalt?
Und, von ihm bemalt, ja, alles komplett. Mhm. Teilweise die Tische und teilweise hat er auch teilweise getöpfert oder Mobile gemacht. Also er war einfach unglaublich kreativ und die ganze Wohnung war voller Sachen von ihm. Es war unglaublich.
Ja. Gearbeitet haben Sie ja dann mit ihm an Filmen. Was mögen Sie an den Achternbusch-Filmen?
Also ich liebe vor allem seine komplett grenzenlose Fantasie, dass er sich einfach traut. Ja, er hat in meinem Film sagt er den schönen Satz, also ich sage, wie kommst du auf diese Ideen? Und er sagt, ich schüttel es einfach so aus mir heraus.
Und schön, wenn man
das kann.
Da ist
immer sehr viel Spontanes bei ihm gewesen. Natürlich setzt er sich sehr mit der Kirche auseinander, sehr mit der CSU, mit generell mit dem Staat. Aber ich glaube, viele Künstler zerstören ihre eigene Fantasie manchmal, weil sie sagen, das kann man nicht machen. Und Herbert hat es einfach gemacht, aber seine Fantasie war einfach wirklich gnadenlos bunt und subversiv und frech. Und das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt.
Die bayerische CSU, die Anarchisten oder diesen Begriff Anarchismus haben Sie ja gerade schon erwähnt. Also er hat die bayerischen CSU-Wähler ja auch als Anarchisten mal bezeichnet, aber der Begriff, der trifft natürlich auch auf ihn selbst zu. Wie hat sich denn dieser Anarchismus stilistisch gezeigt in seinen Filmen oder auch in seinen Texten oder Bildern?
Also was ich aber immer so spannend fand, ja, er hat ja, also ich habe ja davor, bevor ich zu Achternbusch kam, bei Stonk mitgearbeitet, Helmut Dietl, also auch einen berühmten bayerischen Regisseur und andere bei anderen Kinofilmen. Und Herbert Achterbusch hatte zum Beispiel überhaupt nicht mit Schauspielern gearbeitet und ein Großteil, also er hatte immer ein paar ganz, ganz großartige Schauspieler, ja, Thomas Holzmann, Sepp Bierbichler, viele große Theaterstars, aber er hat auch ganz viel mit Biergartenfreunden, mit ganz einfachen Leuten, mit Bierfahrern, mit Postboten, die er aus dem Biergarten in Andechs kannte und die seine Freunde waren. Die hat er ganz oft auch mit großen Rollen besetzt. Und ich finde auch, wie er gemalt hat, das war eigentlich oft, selbst in seinem Malstil ist was Anarchisches drin. Er wollte irgendwie nicht dazugehören zur, er sagte mal im Film auch sehr schön, dieses ganze Society-Gezwitscher von Volker Schlöndorff und Margarete von Trotha, ja, das hat ihn nicht interessiert. Er war einfach komplett autark, wollte komplett unabhängig sein. Er war auch komplett unabhängig von fast allen Filmen. Weil der erste Film hat einen kleinen Zuschuss bekommen und die letzten beiden Filme. Aber alle 26 Filme dazwischen hat er komplett selber finanziert, weil er eben unabhängig sein wollte und nicht wollte, dass ihm irgendjemand reinredet. Und er ist natürlich geliebt zu provozieren, glaube ich auch.
Ja, was würden Sie sagen, welchen Achternbusch-Film empfehlen Sie heute, am Tag, an dem wir über seinen Tod erfahren haben?
Also das Gespenst finde ich letztlich schon wirklich den stärksten Film von allen, weil er so unglaublich, der bewegt mich am meisten. Und ich finde ihn eigentlich am besten.
Und wie werden Sie Herbert Achternbusch in Erinnerung behalten?
Als wirklich sehr liebevollen, fast zärtlichen Menschen. Also ich habe das zum Beispiel geliebt, wenn wir, ich habe in der Vorbereitungszeit eigentlich jeden Tag gesehen, ja, und hat immer gesagt, jetzt freue ich mich, wenn wir drehen. Und dann an den letzten Drehtagen sagt er dann immer, jetzt freue ich mich, wenn ich nicht mehr drehe und wieder malen kann. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Also ich glaube, ich werde ihn einfach als Mensch in Erinnerung behalten, aber eigentlich, dass er wahnsinnig lieb sein konnte, auch wenn er sehr zornig sein konnte. Ja. Und wenn man sich ihm zu nahe genähert hat, was ich Gott sei Dank nie gemacht habe, konnte er auch jemanden sehr schnell verletzen. Weil ich glaube, die Nähe ertrug er nicht, aufgrund seiner Geschichte, dass sich seine Mutter umgebracht hat, dass sein Vater lange nicht zu ihm stand, sein Leiblicher. Hat er sicherlich ein Problem mit Nähe, aber ich habe ihn eigentlich als wahnsinnig liebevollen, zärtlichen und einfach unendlich witzigen Menschen kennengelernt.
Der Dokumentarfilmer Andi Niesner über Herbert Achternbusch, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Niesner.
Sehr gerne.
Die diesjährige Documenta wird von dem indonesischen Künstlerkollektiv Ruan Krupa ausgerichtet und sie hat jetzt Antisemitismusvorwürfe am Bein, die in der NZZ und in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit dargelegt werden. Das kann schwerwiegende Folgen haben für die Ausrichter, aber auch für die Documenta im Großen und Ganzen, wie die Absage der Ruhr-Triennale und die Diskussion um Achille Mbembe gezeigt hat. Elke Buhr ordnet für uns die Vorwürfe ein. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Worum geht es denn konkret?
Also Thomas E. Schmidt in der Zeit hat einen Artikel geschrieben, der sich auf einen Blogbeitrag eines Zentrums für Antisemitismus aus Kassel beruht. Und dieser anonyme Blogbeitrag wartet mit extrem aggressiven und polemischen Anschuldigungen auf. Also das beginnt mit, Josef Beuys war bei der Documenta und war in der Hitlerjugend, aber das ist ein anderes Thema. Und zum Thema Antisemitismus bezieht er sich sehr länglich darauf, dass eine Gruppe aus Ramallah, die auf der Documenta eingeladen ist, in einem Kulturzentrum arbeitet und auch dort für dieses Kulturzentrum arbeitet, das benannt wurde nach einem arabischen Reformpädagogen und aber auch Nationalisten, der Hitler nahestand. Und dieser Mann ist seit den 1950er Jahren tot, aber es reicht für die Antisemitismusvorwürfe. Also es werden sozusagen letztlich im Kern, also was man sozusagen daran diskutieren kann, ist die Frage, viele Künstlerinnen und Künstler und Leute, die bei der Documenta mitmachen, sind auf der anderen Seite in Zusammenhängen, die dem BDS nahestehen oder zumindest dem BDS nicht widersprechen würden. Und das ist halt die Frage, wie man mit dieser Tatsache umgeht.
Da war es wieder, das Wort BDS. Wie schätzen Sie denn dieses Bündnis gegen Antisemitismus Kassel ein? Ist das ernst zu nehmen?
Also das ist wirklich ein ganz furchtbarer Block, der sich zum Motto genommen hat, Kritik am Staat Israel eins aufs Maul. Also das steht da wirklich, ich kann das jetzt leider nur zitieren, es tut mir leid für die Wortwahl. Und der sagt, man muss Palästina mit der Air Force begegnen und nicht mit Essays. Also das finde ich überhaupt nicht ernstzunehmend. Also es ist schon ernstzunehmend im Sinne, dass es erschreckend ist, aber wie eine seriöse Zeitung wie die Zeit sich darauf berufen kann, nur um da einen großen Aufschlag zu machen mit diesem Antisemitismusvorwurf, das verstehe ich nicht. Mhm. Man muss auch wirklich alles, was dieser Blog zitiert, der übersetzt teilweise falsch, der diffamiert Leute. Also ich finde es wirklich sehr, sehr bedrückend.
Ja, wie kann man sich das erklären? Jetzt haben wir gerade die Zeit schon erwähnt, aber es war ja nicht nur die Zeit. Die Neue Zürcher Zeitung hat auch darüber geschrieben und die Frankfurter Allgemeine auch. Also man stürzt sich ja darauf.
Ja, das ist halt so, weil diese Debatte ist in Deutschland ja schon aufgeheizt. Sie hatten ja schon erwähnt, die Absage der Ruhr-Triennale und so weiter. Also das heißt, dass sofort, sobald jemand BDS sagt, natürlich alle in dieses gleiche Fahrwasser wieder geraten und das auch einfach nutzen als Kulturkampf. Also in dem Zeitartikel wird dann auch sofort die zeitgenössische Kunstszene identifiziert mit der identitären Linken. Mhm. Also man weiß halt sofort, da geht es jetzt überhaupt nicht darum herauszufinden, was wollen die eigentlich oder gar, was wird auf der Documenta gezeigt werden, was sind eigentlich hier die Inhalte, über die wir reden, sondern es geht wirklich nur darum, mit diesem Schlagwort BDS Leute zu diskreditieren.
Ja, vielleicht lohnt sich denn zur weiteren Erklärung nochmal ein Blick auf das Künstlerkollektiv Ruhan Krupa, das Sie ja in Ihrer Zeitschrift Monopol zu einer der wichtigsten 100 Künstlergruppen gewählt haben. Also liegt es in irgendeiner Weise nahe, dieses Künstlerkollektiv in eine Richtung Antisemitismus einzuordnen?
Das funktioniert halt nur dann, wenn man diesem Kurzschluss folgt, dass jeder, der nicht gegen den BDS ist, antisemitisch ist. Das ist eben das Problem. Das, was sich halt jetzt hier in der Documenta, glaube ich, wieder zeigt, ist eben diese wahnsinnige Problematik dieser Resolution gegen den BDS des Deutschen Bundestages, weil gegen diese Resolution haben ja auch ganz viele deutsche namhafte Kulturschaffende, auch jüdische Kulturschaffende protestiert, weil es eben jeden Dialog unmöglich macht, eigentlich mit Leuten, die eben aus dem globalen Süden kommen, mit Leuten, die aus islamischen Ländern kommen, aus der arabischen Welt kommen, weil die alle im Zweifelsfall eine Haltung haben, die auch kritisch dem Staat Israel gegenüber ist. Und wenn das sozusagen ausgeschlossen wird, dann kann man solche internationalen Ausstellungen gar nicht machen. Und bei Ruhan Krupa muss man halt auch wissen, die sind selber ein Kollektiv, die haben ganz viele Kollektive eingeladen. Und diese Kollektive wiederum sind auch oft wieder Vernetzungen von ganz vielen Gruppen. Das heißt, es ist auch fast unmöglich, für die Kuratoren von oben hierarchisch genau zu kontrollieren, wer eigentlich da was macht, sondern es geht darum, den Leuten erstmal Freiheit zu geben und zu schauen, dass man zusammen etwas macht. Also, dass da zusammen was produziert wird in einer gewissen Freiheit auch. Und das ist ja auch die Idee der Kunstfreiheit. Es ist die Idee des Austausches. Und sowas wird natürlich komplett schwierig gemacht, wenn man mit solchen Vorurteilen da rangeht.
Glauben Sie, dass die Vorwürfe die Documenta in irgendeiner Weise gefährdet?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich alle Leute, die ernsthaft auf das Problem gucken und auch sich überhaupt mal mit denen reden oder überhaupt mal sich die Künstler, die hier diffamiert werden, wirklich teilweise sich mit denen näher beschäftigen, erkennen müssten, dass das jetzt wirklich kein Thema ist. Aber es ist natürlich so, dass so eine große Ausstellung unter besonderer Beobachtung steht und auch stehen muss. Aber ich denke oder ich hoffe, dass natürlich erstmal die Kunstfreiheit und auch erstmal so eine Großzügigkeit und auch so ein Vertrauen in so Kuratoren und Kuratorinnen und ihre Entscheidungen dann da sein muss. Und ich hoffe auch, das wird passieren. Also mir kommt es jetzt eher vor wie so ein medial aufgeblasenes Phänomen, was man eigentlich hoffentlich bald wieder vergessen hat.
Die Chefredakteurin des Monopol-Magazins Elke Buhr über die Antisemitismusvorwürfe gegen Ruhan Krupa, das Documenta-Team aus Indonesien. Vielen Dank.
Gerne.
Die Regisseurin Marie Schleef und die Performerin Anne Tismer sind schon länger ein eingespieltes Team. Beim Theatertreffen letztes Jahr waren sie mit ihrer 6-Stunden-Inszenierung Name Her, eine Suche nach den Frauen, vertreten. Anne Tismer stellte vorne auf der Bühne 150 Kurzbiografien von vergessenen Frauen vor. Das Stück heute Abend war deutlich kürzer, aber insofern in Verbindung zum Vorgängerstück, als es der abschließende dritte Teil einer Trilogie rund um Räume der Emanzipation war. Unser Kritiker Historiker André Mumot hat es am Ballhaus Ost in Berlin gesehen. Titel: Die Geschichte einer Stunde. Und das Besondere, André Mumot, war ja, es wurde überhaupt nicht gesprochen in dieser Inszenierung.
Nein, es gab nichts zu hören. Es gab eben nur die Performerin auf der Bühne zu sehen. Das war Anne Tismer in einem Raum, einem Bühnenbild von Jule Sawonski. Die hat auch am Konzept dieser Inszenierung mitgearbeitet. Denn wie es schon heißt, es ist ein Raum der Emanzipation. Es geht um Räume, eigentlich um so zwei Raumnischen, die sehr eng und klein sind, auf die aber, auf deren Hintergrund eine große psychedelische Blumentapetenprojektion geworfen wird. Und in dieser Projektion taucht auch Anne Tismer nochmal auf als zweite Figur, als Projektionsfigur, die sich dann nochmal verdoppelt, vervielfacht. Also hier geht es um so eine Frau, die nicht bei sich ist, die nicht mit sich selbst im Reinen ist, offensichtlich, die unter Depressionen leidet und die sozusagen so eine Art Ich-Dissoziation erlebt mit diesen Projektionen von sich selbst.
Es gibt ja zwei Grundlagen. Einmal den gleichnamigen Text von Kate Chopin und dann Charlotte Perkins Gilmans Die gelbe Tapete. Beides feministische Texte. Von der Tapete haben wir ja eben schon gehört. Mhm. Aber was transportiert sich denn jetzt in diesem nicht gesprochenen Wort oder in dieser Tapete?
Die Tapete ist ganz, ganz wichtig, muss ich leider sagen, weil ein Großteil dieser Inszenierung verging eben damit, dass Anne Tismer versucht hat, diese Tapete abzukratzen von der Wand mit ihren Fingern. Das ist ein Motiv, das aus der Erzählung Die gelbe Tapete übernommen ist. Es ist ein Text von 1892, ein früher feministischer Text der US-amerikanischen Literatur, genau wie der von Kate Chopin auch. Der ist auch von 1894. Dieses Abkratzen der Tapete passiert eben, weil eine Frau das Gefühl hat, sie sieht hinter der Tapete eine eingesperrte Frau, die eigentlich sie selber ist. Und dann wird sie wahnsinnig dabei und beginnt eben an diese Tapete ranzugehen. Das stellt Anne Tismer nach, endlos, obwohl dieser Abend nur eine Stunde dauert. Es läuft eine Uhr mit. Das ist ein Vorteil. Man kann sehen, wie die Zeit vergeht. Das ist auch wichtig. Es ist wichtig, das auszuhalten. Darum geht es, dem Ganzen ausgesetzt zu sein. Auch dieser Erzählung, der Traum einer Stunde, die wird in einem Textblock abgebildet. Und da kann man sozusagen mitlesen, was passiert. Es ist eine sehr kurze Geschichte über eine Frau, die scheinbar ihren Mann verliert und dann feststellt, dass sie sich eigentlich doch mehr darüber freut, als dass sie darüber trauern muss, weil sie merkt, sie ist jetzt frei. Am Ende stellt sich raus, er ist gar nicht tot und das schockiert sie so sehr, dass sie selber stirbt.
Das ist also die Botschaft, die feministische, ja?
Das ist wohl die feministische Botschaft. Das sind eben alte Texte, die sich auch absolut lohnen zu lesen. Das sind ganz faszinierende Texte. Diese Inszenierung von Marie Schleef hat mir da sehr wenig hinzugefügt. Ich fand es vor allen Dingen natürlich, ist es eine Inszenierung, die still ist, die komplett ruhig ist, bis auf dieses schreckliche Abkratzgeräusch der Finger an der Wand. Und das ist eben einfach etwas, was ganz monoton passiert. Da entwickelt sich nichts. Auch ästhetisch, darstellerisch passiert da fast gar nichts. Ein bisschen wandelt sich eben an dieser Projektion. Es ist so, dass man sich eine Stunde lang wie so eine Art performativen Meditation aussetzen muss. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist ein kleiner Abend. Man muss das auch gar nicht so groß aufblasen, glaube ich, auch nicht durch die Kritik. Wenn man sich dem aussetzen möchte, ist das vielleicht so als Möglichkeit, mal ganz in Ruhe sich dieser deprimierten Stimmung hinzugeben. Im Einzelfall auch was wert, aber ich würde ehrlich gesagt vorschlagen, die Texte zu lesen.
Und die Frage, ob das Anne Tismer trägt, die hat sich dann vielleicht auch erübrigt.
Sie hält sich vollkommen zurück. Sie hat ein vollkommen ausdrucksloses Gesicht. Sie spielt da im Grunde genommen, wie gesagt, eine Frau, die mit ihrem Leben in dem Augenblick nichts anfangen kann und die auch nicht kommunizieren kann mit niemandem. Und sie kommuniziert, das ist ganz wichtig, auch nicht mit dem Publikum. Das Publikum sieht ihr dabei zu, wie sie an der Tapete kratzt. Mehr eigentlich passiert hier fast nicht.
André Mumot über die Geschichte einer Stunde mit Anne Tismer im Ballhaus Ost. Nächste Vorstellung ist morgen Freitag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Oliver Thoma.
Die Stadt Düsseldorf hat das Gemälde Die Füchse von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Eigentümers zurückgegeben. Das teilte die Stadt mit. Demnach wurde das Werk, dessen Wert auf rund 14 Millionen Euro geschätzt wird, bereits am Dienstag im Städtischen Museum Kunstpalast übergeben. Der Rückgabe war ein monatelanges juristisches Tauziehen vorausgegangen, nachdem der Rat der Stadt Ende April nach einem jahrelangen Raubkunststreit seine Zustimmung gegeben hatte. Das Markgemälde war 1962 als Schenkung nach Düsseldorf gekommen. Die US-Sängerin Ronnie Spector ist tot. Nach Angaben ihrer Familie starb sie im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung. Claudia Sarre.
Geboren wurde sie in Manhattan, New York. Ihre Mutter war schwarz, ihr Vater irisch. Gemeinsam mit ihrer Schwester Estelle Bennett und ihrer Cousine Nedra Telly gründete sie die Girlgroup The Ronettes, die zusammen mit den Supremes zu einer der bedeutendsten Girlgroups der 60er avancierten. Produziert wurden die Ronettes von Phil Spector, Ronnies späterem Ehemann. Doch die Ehe wurde zu einer Leidensgeschichte. Phil Spector sabotierte Ronnies Solokarriere, misshandelte und terrorisierte sie und verbot ihr aufzutreten oder auch nur das Haus zu verlassen. Ihr Wohnsitz damals in Beverly Hills war umgeben von Stacheldraht und scharfen Wachhunden.
So what good was my life? Nada, nothing.
Mein Leben war nichts mehr wert. Meine Leidenschaft war das Singen. Ich durfte nicht mehr auftreten und das tun, was ich liebte, 7 Jahre lang. Das war wirklich hart.
Erzählt Ronnie Spector 2019 in einem Interview. Nach ihrer Scheidung 1972 brauchte die Sängerin mehrere Jahre, um sich von ihrer Ehe zu erholen. Ronnie lebte ihr Leben mit einem Augenzwinkern, einer mutigen Lebenseinstellung, einem beißenden Sinn für Humor und einem Lächeln im Gesicht, schrieb ihre Familie nach ihrem Tod.
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial erhält den Theodor-Heuss-Preis 2022. Die Ende Dezember vom Obersten Gerichtshof in Moskau aufgelöste Organisation habe seit Jahrzehnten stalinistisches Unrecht aufgearbeitet sowie neues Unrecht dokumentiert und kritisiert, teilte die Theodor-Heuss-Stiftung in Stuttgart mit. Memorial war seit 2016 in Russland als ausländischer Agent registriert, weil sie teilweise aus dem Ausland finanziert wurde. Ihr wurde vorgeworfen, gegen ein entsprechendes Gesetz verstoßen zu haben. Memorial sei ein Leuchtturm der Zivilgesellschaft und die Arbeit der Organisation weltweit ein Vorbild für die mutige Verteidigung der Menschenrechte, erklärte die Stiftung. Der undotierte Theodor-Heuss-Preis wird seit 1965 jährlich vergeben.
Heiß diskutiert wird sie in diesen Tagen, die Impfpflicht, auch weil sich Bundeskanzler Olaf Scholz dafür gestern im Bundestag ausgesprochen hat. Auch wenn es von der Regierung dazu keinen Vorschlag geben werde, so Scholz, diese Frage, die könne man eben nur parteiübergreifend beantworten, um die angespannte Debatte zu befrieden. Die Frage ist allerdings, kann man hier überhaupt noch etwas befrieden? Was brauchen wir, um die Wogen zu glätten? Eine andere Sprache? Mehr Einfühlung? Mehr Gelassenheit? Der linken Politiker und Anwalt Gregor Gysi hat sich, anders als seine Partei, gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Gysi.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Die Wogen werden ja immer höher. Die sogenannten Spaziergänge gegen die Corona-Politik mehren sich. Die Debatten werden hochemotional geführt. Was ist denn eigentlich los in diesem Land?
Naja, es gibt bei einem Teil der Bevölkerung ein tiefes Misstrauen gegen die etablierte Politik von der CSU bis einschließlich der Linken. Das zeigt sich nicht nur in der Zahl der Nichtwählerinnen und Nichtwähler, es zeigt sich auch in der Zahl der Wählerinnen und Wähler der AfD und in anderen Umständen. Und da gibt es kein Vertrauen mehr. Was unser Bundespräsident gemacht hat, fand ich sehr vernünftig. Er hat ein Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern geführt, die ganz unterschiedliche Auffassungen hatten. Und das waren nicht alles Leugner oder Querdenker, sondern die machten ihm auch ihre Sorgen, ihre Ängste ihm gegenüber deutlich. Und ich glaube, dass die Politikerinnen und Politiker zu wenig mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Und es gibt auch noch andere Ursachen für das gewachsene Misstrauen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dieses Misstrauen ist zu beobachten. Zeigt sich das eben auch in der Zahl der Ungeimpften?
Ja, die Informationen ändern sich auch. Die Maßnahmen sind ja zum Teil nicht logisch. Also das heißt, es ist für viele gar nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe mich impfen lassen. Ich bin da ja völlig furchtlos, bin 3-mal geimpft, alles wunderbar. Aber ich kann doch andere nicht dazu zwingen. Und außerdem ist es doch gar nicht realisierbar. Keiner weiß, wie viele Ungeimpfte wir haben. Also schätzungsweise 15 bis 20 Millionen. Jetzt machen Sie ein Gesetz und machen eine Pflicht. dann brauchen sie eine Sanktion. Wenn es keine Sanktion gibt, das ist keine Pflicht, dann ist es bloß ein Aufruf, ein Appell. Also, wenn es wirklich eine Pflicht sein soll, muss es eine Sanktion geben. Das kann ja nur Geldbußen sein. Werden Geldbußen aber nicht bezahlt, müssen sie in Ordnungshaft umgewandelt werden. Herr Lauterbach hat aber gesagt, er möchte eine Pflicht, aber er möchte nicht, dass er nicht geimpft ins Gefängnis kommt. Ja, was denn? Da muss ich ihn einfach juristisch, sagen wir mal, etwas weiterbilden. Und der nächste Punkt ist der, dass wir ja gar nicht so viele Ordnungsämter haben. Also stellen Sie sich mal vor, wir machen die Pflicht und 5 Millionen sagen denen, na schön, das lasse ich mich impfen. Und die anderen 10 Millionen, so viele Ordnungsämter haben wir gar nicht. Wissen Sie, man soll nie etwas beschließen, was man nicht durchsetzen kann. Wir brauchen zwei andere Dinge. Aufklärung, 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 mehr Logik bei den Maßnahmen und vielleicht sogar, obwohl das widerspricht ein bisschen meiner Auffassung, aber ausnahmsweise könnte ich mir auch materielle Anreize vorstellen.
Aha. Okay.
Um die Leute sozusagen dazu zu bringen, zu sagen, na gut, dann lasse ich mich eben impfen.
So, und dann wäre die nächste Frage, mit oder ohne materielle Anreize. Wir würden die Zahl der Geimpften möglicherweise steigern können. Könnten wir so das Vertrauen in die Politik auch wieder anheben?
Nein, der Punkt ist folgender. Wir würden die Quote steigern können, weil einige dann, wenn es eine gesetzliche Pflicht ist, dem auch nachkommen, weil sie sich auch Geldbußen und sowas alles gar nicht leisten können und nicht leisten wollen. Das würden sie dann schon machen. Insofern steigt die Impfquote. Aber bei denen, die es nicht machen, wird die Ablehnung gegenüber der Politik viel größer. Und selbst die, die es nur machen wegen der Pflicht, also des Zwangs aus ihrer Sicht, wird die Abneigung auch zunehmen. Wissen Sie, wir Politikerinnen und Politiker müssen uns viel öfter fragen, woher eigentlich dieses Misstrauen kommt. Mhm. Da gibt es viele Gründe. Also ich sage mal die falsche Sprache. Oder es werden falsche Beweggründe genannt. Das liegt an diesem komischen Tagesordnungspunkt, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung. Das heißt, du nennst ja nicht deine wahren Beweggründe, sondern solche, von denen du hoffst, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie trägt. Dafür hat die Bevölkerung einen sicheren Instinkt. Und das führt zu Misstrauen.
Herr Gysi, wo Sie von der Sprache gesprochen haben, würden Sie sagen, die Ungeimpfte, wenn wir von den Ungeimpften sprechen, empfinden Sie das als Diskriminierung? Das tun ja viele.
Nein, es gibt eben Geimpfte und es gibt Menschen, die sich nicht haben impfen lassen. An dem Wort Ungeimpfte finde ich es nicht so schlimm. Aber ich verstehe, dass sich viele darüber aufregen, die wirklich Angst haben, die sachliche Gründe haben, dass sie immer in einen Topf geworfen werden mit denen, die einfach leugnen, dass es überhaupt Corona gibt oder den Rechtsextremen, die da versuchen, ihr Süppchen zu kochen und so weiter. Das verstehe ich. Trotzdem sollten sie auch darauf achten, dass auf ihren Kundgebungen nicht solche Leute sprechen. Also man ist ja auch, wenn man von einem Grundrecht Gebrauch macht, ein bisschen verpflichtet dafür zu sorgen, dass es nicht von den Falschen missbraucht wird. Wiederum verstehe ich aber auch nicht die Politikerinnen und Politiker, die ständig nun wieder vor den Demonstrationen waren. Das ist nun mal ein Grundrecht in Deutschland und das muss ja auch aufrechterhalten und durchgesetzt werden.
Sie haben ja gesagt, viele Bürger verstehen nicht mehr, was die Politiker eigentlich machen. Das widerspricht sich, die sprechen eine Sprache, die nicht zu verstehen ist. Jetzt haben wir ja auch eine Spaltung in unserer Gesellschaft, also eine wachsende Spaltung. Und da ist ja auch die Frage, müssen Bürger sich vielleicht auch gegenseitig mal wieder mehr zuhören? Oder was ist hier zu tun? Hier gibt es ja auch eine Menge Ressentiments der einen gegen die anderen.
Richtig. Wir müssen einfach lernen zu differenzieren. Wir dürfen nicht alle in einen Topf werfen, wo sie auch nicht hineingehören. Es gibt solche, mit denen kannst du wahrscheinlich nicht reden. Mit denen muss man auch leben in der Gesellschaft. Es gibt solche, mit denen man reden kann. Und da muss man es auch tun. Und die sollten auch untereinander reden.
Okay. Und was machen wir jetzt?
Ja, jetzt werden Sie weiterhin im Rundfunk aktiv sein und dafür plädieren und die Leute zu Wort kommen lassen und kritische Fragen stellen. Und ich werde versuchen, in meinen 4 Berufen, nämlich als Politiker, als Rechtsanwalt, als Moderator und als Autor, so viel wie möglich dafür zu tun, dass die Politik ehrlicher wird, damit wir Vertrauen gewinnen, mehr Vertrauen gewinnen in der Bevölkerung, was dringend notwendig ist.
Gregor Gysi über die Debatte ums Impfen. Danke Ihnen, Herr Gysi, und bleiben Sie gesund.
Ja, das mache ich und das wünsche ich Ihnen auch, Frau Schwarz. Alles Gute.
Danke. Das Zentrum für politische Schönheit steht für tabubrechende, manchmal auch einfach nur überraschende Aktionen. Am bekanntesten vielleicht die auf dem Nachbargrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke. Dort errichtete das Zentrum für politische Schönheit eine Art Mini-Holocaust-Mahnmal aus Pappmaché. Heute gab es eine Razzia in mehreren Wohnungen des ZPS. Das LKA bezieht sich auf die letzte Aktion während des Bundestagswahlkampfs, als die Künstlergruppe mit einem gefakten Flyer-Service verhinderte, dass 72 Tonnen Werbematerial der AfD ausgeliefert wurden. Für das ZPS ist diese Durchsuchung ein Angriff auf die Kunstfreiheit, worüber ich mit meiner Kollegin Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio gesprochen habe. Was mich zunächst interessiert hat, wie sieht es eigentlich mit der rechtlichen Lage aus, wenn man einer Partei während des Wahlkampfs unter falschen Vorgaben die Werbemittel entzieht?
Ja, ich glaube, um das beurteilen zu können, müsste man tatsächlich erstmal nochmal darstellen, was da genau passiert ist. Und zwar hat dieses Künstlerkollektiv eine fiktive Firma vorgegeben, dargestellt, den Flyer Service Hahn, und unter diesem Namen der AfD angeboten, die Flyer zu verteilen. Man hat dann tatsächlich auch bei zig Kreisverbänden in mehreren Bundesländern dieses Material abgeholt. Sie haben es eben schon gesagt, das Zentrum selber sagt 5 Millionen Flyer, 72 Tonnen. Die AfD sagt 1 Million Flyer. Um sie dann aber eben, wie von Anfang an geplant war, nicht auszuliefern, sondern letztlich zu vernichten, und zwar ohne dafür Geld zu nehmen. Das heißt, strafrechtlich ist völlig klar, Betrug zum Beispiel scheidet schon mal aus. Aber nun hat es eben trotzdem die Berliner Staatsanwaltschaft unternommen, einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Den hat sie auch erwirkt auf der Grundlage von einem komplizierten Paragraphen. Das ist 269 des Strafgesetzbuches. Und der droht Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren an. Und zwar geht es da um die Fälschung beweiserheblicher Daten im Rechtsverkehr. Das ist ein sperriger Paragraph, der so in etwa die Alternative für die Urkundenfälschung im Internet oder im elektronischen Rechtsverkehr ist. Der Vorwurf ist, dass das Zentrum mit einer Webseite und mit E-Mails den Eindruck erweckt hat, jemand zu sein, der man nicht ist oder war. Und dann eben auch zum Schein entgeltliche Verträge angeboten zu haben.
Okay, das klingt erstmal nicht unbedingt an den Haaren herbeigezogen, oder? Diesen Paragraphen zu bemühen.
Genau so würde ich das auch sehen. Es ist zumindest nicht an den Haaren herbeigezogen. Herstellung oder Verwendung einer unechten Urkunde, das klingt hier wegen dieses Begriffs der Urkunde weit hergeholt, aber gemeint ist eben die Parallele im Internet, und gemeint ist, dass man so eine Urkunde, ein Dokument, also hier die Webseite oder die Mails ausstellt und dabei über die Identität des Ausstellers täuscht. Mhm. Da ist natürlich in der Regel gemeint, dass man vorgibt, jemand zu sein, der wirklich existiert. Und wie stichhaltig das hier nun tatsächlich ist, das werden ohnehin auch die Auswertungen der Durchsuchungen noch ergeben müssen. Aber es ist eben nicht völlig fernliegend.
Jetzt war von den Anwälten zu hören, von den Anwälten des Zentrums für politische Schönheit, dieser Paragraph sei in dieser Form noch nie im Kontext von Kunst oder Satire angewendet worden, womit wir dann bei diesem Begriff der Kunstfreiheit wären, auf den sich das Künstlerkollektiv ja bezieht. Was würden Sie sagen? Geben die Paragraphen das her, dass es sich bei den Durchsuchungen um einen Angriff auf die Kunstfreiheit handelt?
Ich werde mich hüten, hier wirklich ein Ja oder Nein zu sagen. Aber es ist natürlich eben die Frage. Die erste Frage ist das überhaupt Kunst? Da hat das Bundesverfassungsgericht viele Theorien erstmal aufgestellt und dann wieder verworfen, weil jeder Versuch, Kunst zu definieren, eben die Gefahr in sich birgt, dass neue Formen außen vor bleiben. Und das sind ja gerade die Formen, die Schutz brauchen, die den Schutz der Kunstfreiheit des Grundgesetzes brauchen. Im Prinzip ist Kunst, wenn man es jetzt ganz doll vereinfachen will, alles, was der Künstler zu Kunst erklärt. Aber das ist natürlich kein absoluter Freibrief. Ein gewisser, zumindest doppelter Boden wird wohl da sein müssen. Und auch wenn man dann hier sagt, das ist Kunst, dann folgt daraus ja auch nicht, dass alles möglich ist, dass Künstler machen können, was sie wollen. Das kennen wir ja zum Beispiel auch aus der Diskussion um die Erdogan-Beleidigung des Jan Böhmermann, wo ja auch Gerichte Unterschiedliches vertreten haben. Mhm. Die Parallele hier in unserem Fall ist, dass beides, diese Aktion und Böhmermanns Gedicht, sozusagen auf der Grenze des Rechts reiten. Und einer von vielen Unterschieden ist vielleicht, dass gerade das bei Böhmermann auch Teil der Aktion war, wenn man so will, Teil der Kunst war. Und ob das hier so ist, ist die Frage.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio über die Hausdurchsuchungen beim Zentrum für politische Schönheit. Vielen Dank, Frau Geuter. Übersetzerinnen und Übersetzer kämpfen häufig darum, angemessen wahrgenommen zu werden mit ihrer Arbeit, was überhaupt nicht der Fall ist. Eine Online-Plattform könnte das jetzt vielleicht ein bisschen ändern. Zumindest wird dort auf Babelwerk, so heißt sie, Wissen gebündelt und für jedermann zugänglich gemacht. Babelwerk ist auch so etwas wie ein digitaler Think Tank zum Thema Literaturübersetzungen mit Datenbank und Verzeichnissen, mit klugen Texten zur Geschichte und zur Gegenwart von Übersetzungen. Mitinitiiert hat das Projekt Johanna Steiner. Sie ist Projektleiterin von Babelwerk und zu Gast im Fazitstudio. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum ist es denn so wichtig, dass es jetzt so etwas wie Babelwerk gibt?
Es ist ja so, dass viele literaturinteressierte Menschen übersetzte Literatur in ihren Bücherregalen haben. Aber nach wie vor wird die übersetzerische Leistung nicht geschätzt. Es ist ja nicht nur so, dass sich ein Übersetzer hinsetzt und Satz für Satz stupide übersetzt. Dazu gehört sehr, sehr viel mehr. Dazu gehört, dass man zum Beispiel darüber aufgeklärt ist, wie die Kultur funktioniert, aus der man übersetzt. Natürlich muss man sprachliches Wissen haben. Gleichzeitig muss man auch historisches Hintergrundwissen haben. Man muss wissen, was aktuell in der Politik, in der Gesellschaft dieses Landes, dessen Literatur man übersetzt, was dort vor sich geht. Man braucht all dieses Hintergrundwissen und dazu auch noch künstlerisches Können, um diese Literatur, die man übersetzt, gut rüberzubringen in eine Sprache, die vielleicht ganz andere Voraussetzungen hat und auch an Leser zu bringen, die ganz anderes Vorwissen haben. Und das ist eine sehr große Leistung, die wir mit Babelwerk nun den Menschen zur Verfügung stellen wollen, ihnen zeigen wollen, was sie da aktuell noch verpassen, was noch an ihnen vorbeigeht, obwohl es eigentlich in all ihren Bücherregalen schlummert.
Also man macht im Prinzip auch ein Handwerk sichtbar, ja?
Absolut. Mhm. Literarisches Übersetzen ist auf jeden Fall Handwerk.
Ich habe ja gerade auch angedeutet, dass es auch eine Art Think Tank ist, dieses Babelwerk. Das heißt, da gibt es auch längere Texte und Essays, die sich mit diesem Handwerk beschäftigen. Wie verläuft der Diskurs oder was sind die Themen, mit denen sich Übersetzer bei Babelwerk beschäftigen?
Es gibt verschiedenste Beiträge, zum Beispiel zu gesellschaftspolitischen Themen, sowohl zu aktuellen als auch zu historischen Themen, aber auch zu poetologischen Fragestellungen, mit denen sich ÜbersetzerInnen in ihrem Beruf so gut wie täglich auseinandersetzen und zu denen Übersetzer auch ihren ganz eigenen Zugang haben. Denn sie sind meiner Erfahrung nach sehr, sehr feinfühlige Menschen, sowohl was Sprache angeht, als auch was eben gesellschaftliche Entwicklungen angeht.
Das heißt, Babelwerk ist eine Plattform, die sich an ÜbersetzerInnen dann doch richtet, also an die Szene, oder was wäre zum Beispiel für mich als Journalistin interessant?
Babelwerk richtet sich nicht nur an Übersetzerinnen und Übersetzer, sondern an die breite Öffentlichkeit. Unser Ziel ist es ja, genau dieses Wissensspektrum, was Übersetzer repräsentieren, in der öffentlichen Debatte auch sichtbar und hörbar zu machen. Denn Übersetzerinnen und Übersetzer haben sehr, sehr viel zu sagen und bislang sind sie viel zu selten gehört worden. Und genau das soll Babelwerk ändern. Es soll den Diskurs um diese wichtigen Stimmen bereichern. Und natürlich ist es gerade auch für Journalisten und Journalistinnen, aber auch für Wissenschaftler, einfach nur für interessierte Menschen, für literaturaffine Menschen unheimlich spannend, diese Perspektive mal einzusehen, ihr zu folgen, auch Neues zu lernen, auch zu verstehen, was eigentlich passiert, wenn übersetzt wird und was es für eine Leistung ist.
Und wie finanziert sich das?
Es ist ja so, dass die Kultur sehr schlecht bezahlt ist und jetzt gerade in der Corona-Pandemie geht es der Kultur noch viel schlechter. Allerdings hat die Bundesregierung 2020 ziemlich schnell reagiert mit einem Rettungspaket, das sich Neustart Kultur nennt. Und auch der Übersetzerfonds hat sich um diese Mittel beworben. Damals war auch der Anspruch der Bundesregierung, dass man damit durchaus auch innovative Projekte, vor allem digitale Projekte, finanzieren und fördern und auch selbst konzipieren sollte, damit diese schwierige Zeit nicht nur überbrückt wird, sondern am Ende auch, dass man das auch überdauern kann mit Projekten, die über viele, viele Jahre laufen, sich etablieren und somit auch in unserem Fall besonders Übersetzerinnen und Übersetzer in Lohn und Brot setzen.
Das heißt, sie bekommen Geld für ihre Texte.
Gott sei Dank, ja.
Johanna Steiner über die Online-Plattform Babelwerk von Übersetzern für Übersetzer und für alle Interessierten. Dankeschön und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und zum Schluss der heutigen Fazitausgabe wie immer der Blick in die Feuilletons von morgen. Unser Pressebeschauer ist heute Tobias Wenzel.
Von Mafia bis müde reichen die Feuilletons vom Freitag. Von depressiv bis Schaumparty. Da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Für die Welt blickt Peter Huth zurück in die Woche und hält bei einer Beerdigung inne. Die Impfpflicht sei in dieser Woche wohl begraben worden, schreibt Huth. Aber nicht mit Kränzen, Trauerreden und Leichenschmaus, sondern eher nach Mafia-Art, heimlich in den Wald gefahren, sizilianische Krawatte und dann verscharrt. Immerhin modebewusst, könnte denken, wer die sizilianische Krawatte für eine in Süditalien hergestellte, feine Binde aus Stoff hält und nicht für eine originelle und vor allem bestialische Foltermethode. Das Eklige an der Depression ist, wie wenig originell sie ist, zitiert Gerrit Bartels im Tagesspiegel Ronja von Rönne. Im Bett liegen, weinen, auf irgendetwas treten, nicht mehr weinen können, Anrufe ignorieren, Kolumnen absagen, Selbstmordmethoden googeln. Die Autorin hat mit Ende in Sicht einen Roman geschrieben, in dem es auch um eine depressive Jugendliche geht, die von der Brücke springt, aber überlebt. Auch Ronja von Rönne ist depressiv. Bartels zitiert die Autorin so: Die Depression ist kein Ticket, sondern ein Stoppschild. Die größte Leistung ist, dieses zu umfahren. Dem Journalisten gegenüber betont sie, dass sie einen Roman gegen die Depression geschrieben habe. Auch Molière hat seine Stücke gegen etwas geschrieben, liest man aus dem Artikel heraus, den Simon Strauss zu Molières 400. Geburtstag für die Frankfurter Allgemeine verfasst hat. Molière sei es darum gegangen, die Laster seines Jahrhunderts durch lächerliche Bilder anzugreifen. Über dem gesamten FAZ-Artikel schwebt eine Frage. Wenn es nicht nur eine Parlamentspoetin, sondern auch ein Parlamentstheater gäbe, in welchem Molière-Stück würde Olaf Scholz auftreten? Vielleicht im Menschenfeind? Fragt sich Strauß selbst und antwortet, eher nicht, obwohl er oft so leise spricht, als würde er dem guten Willen der ihn umgebenden Gesellschaft misstrauen, kann man ihn sich als Alceste nicht vorstellen. Strauß geht einige Molière-Figuren durch und kommt zu dem Schluss, Olaf Scholz verkörpere am besten einen der vielen Ärzte in Molières Stücken. Ja, als Halbgott in Weiß würde Olaf Scholz im Parlamentstheater wahrscheinlich am meisten Beifall finden, schreibt Simon Strauß. Einer, der mit ruhiger Stimme diagnostiziert, dessen Behandlung man vertraut, der aber auch so von seinen Fähigkeiten überzeugt ist, dass er jede Rückfrage seines Patienten als Misstrauensantrag wertet. Und jemand, der durch seine ruhige Art richtig müde macht. Friedrik Hansen zeigt sich zwar im Tagesspiegel begeistert davon, wie Kirill Petrenko die Berliner Philharmoniker dirigiert hat, nämlich zur Konzertantenfassung von Tschaikowskis Oper Jolante. Der Beginn der Konzertkritik klingt allerdings noch wie ein Verriss. Wenn die Damen des Berliner Rundfunkchors am Ende der dritten Szene ein Schlaflied anstimmen, gleitet auch der sehr gut besuchte Saal in einen Zustand seligen Dösens ab. Aber was ist eigentlich gegen funktionierende Einschlafhilfen zu sagen? Gut, wenn Horrorfilme Einschlafhilfen sind, dann ist das vielleicht suboptimal. Droht der Ermüdungstod noch bevor der Killer sein Messer zücken kann? Fragt David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf den fünften Teil des Horrorfilms Scream. Der erste Teil stammt aus den 90ern. Und indirekt antwortet er, ja. Denn sein Fazit lautet: Man kann diesen Film ganz wunderbar mit einem anderen wichtigen Kulturgut der 90er Jahre vergleichen, der Schaumparty. Einmal war für alle geil, aber fünfmal ist wirklich nur noch was für Fetischisten.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.